Grüßt euch Leute, willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast. Ich hoffe, euch geht's gut. Sehr cool, dass ihr ja wieder am Start seid, eingeschaltet habt. Heute eine weitere Solo Q&A-Folge. Wie immer gibt's erstmal ja so ein paar Dinge natürlich zu erzählen von meiner eigenen Situation und dann werden wir später auch mit Sicherheit noch ein oder die ein oder andere Frage ja beantworten. Wie läuft's bei mir? Ich denke, die meisten oder ein oder andere wird mit Sicherheit mitbekommen haben, dass ich jetzt schon seit knapp 9 Wochen am Diäten bin und die Diät läuft auch wirklich richtig gut. Ich habe jetzt auch über diese 9 Wochen kontinuierlich durchtrainiert. Ich habe ja so am Ende der Woche 6, Woche 7 schon langsam gemerkt, okay, hey, Deload wäre eigentlich jetzt angebracht. Ich habe aber den ganzen Prozess noch ein bisschen mehr über die Wochen gestreckt, so dass ich tatsächlich dann nächste Woche, wenn ich auch in den Urlaub fliege, dann eben meine ja wohlverdiente Trainingspause in Kombination eben auch mit so einem Diet Break auf Erhaltungskalorien dann eben auch nehmen kann. Also normalerweise hätte ich wahrscheinlich schon früher gesagt, okay, hey, wir bauen mal eine Woche mit weniger Trainingsstress und mehr Kalorien ein. Aber ja, es hat sich halt jetzt eben so ergeben, dass ich nächste Woche Mittwoch mit meiner Freundin nach Mallorca fliege und dort ja 7 Tage Erholungsurlaub mache. Und der ist auch bitter nötig, auch in ja vielerlei Hinsichten. Ne? Wie gesagt, Training, Ernährung hatte ich schon angesprochen, aber ja, auch das Arbeitspensum mal für ein paar Tage herunterzufahren, wäre sicherlich auch nicht schlecht. Da bin ich, habe ich vorhin in vorherigen Episoden schon gesagt, ja, bei so einem All-Time-High, ich betreue so viele Klienten wie noch nie. Aktuell, ja, für die, die es interessiert, 25 Individuen ungefähr, plus minus. Ja, läuft auf jeden Fall mal richtig gut und ich komme auch mit dem Pensum generell sehr, sehr gut zurecht. Aber wie das so ist, ne, man hat natürlich noch so ein paar, ja, andere Dinge eben auch am Laufen, ne, sei es der Podcast, sei es weitere Projekte hinsichtlich Content. Also da sind halt eben auch noch ein paar, weitere Dinge geplant. Ich bin auch dabei, meine Website überarbeiten zu lassen. Also da kommt gerade ja einiges zusammen, aber es macht unglaublich viel Spaß und ja, auch in der Hinsicht ist definitiv ja ein Progress ersichtlich. Deswegen ja, bin ich mega zufrieden, aber werde mir dann auf jeden Fall nächste Woche dann eben auch diese 7 Tage gönnen. Wir sind da, wie gesagt, auf Mallorca. Vor knapp einer Woche, glaube ich, wurde auch eine Einreisewarnung für Spanien eben rausgegeben und ja, das war natürlich ein bisschen blöd, aber wir hatten schon die Flüge und alles drum und dran gebucht und das bedeutet für uns jetzt einfach nur, okay, wenn wir zurückreisen, dann sind wir verpflichtet, uns testen zu lassen. Das ist, denke ich, am Flughafen ganz gut möglich. Ich glaube, da kann man einen Schnelltest machen und dann muss man sich, bis das Ergebnis da ist, dann in Isolation begeben. Das Ergebnis kommt meist innerhalb von 48 Stunden. Also könnte sein, dass ich dann ein bisschen dann auf das Ergebnis, was dann hoffentlich natürlich negativ ausfällt, dann eben warten muss. Aber wir werden natürlich auch ja auf Mallorca da jetzt nicht an Ballermann fahren und feiern gehen, sondern wir sind da in Alcudia, eine sehr, sehr ruhige Ecke und werden ja am Pool chillen oder den ein oder anderen Strand abklappern und abends vielleicht noch was essen gehen. Also sehr, sehr, sehr entspanntes Programm mit wenig Trubel. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass wir uns da hoffentlich nicht mit Corona infizieren. Sonst würde das tatsächlich 14 Tage Quarantäne bedeuten. Das wäre natürlich blöd und dann wäre mir der Urlaub mir das natürlich auch nicht wert, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass wir da unversehrt dann auch wieder nach Hause kommen und dann auch wieder den Alltagstrott wieder reinbekommen. Von daher, ja, freue ich mich auf jeden Fall auf die Woche, eben auch mal dann ja wahrscheinlich auch 7 Tage nicht zu trainieren. Ich gucke auf jeden Fall jetzt, dass ich ja die letzten Trainingseinheiten nochmal ordentlich pushe. Wobei ich es da jetzt auch nicht übertreiben muss. Wie gesagt, ich habe jetzt schon 9 Trainingswochen auf dem Buckel und ja, es hat sich dementsprechend auch so ein gewisser Ermüdungsberg angehäuft. Von daher muss man da jetzt nicht unbedingt nochmal ordentlich einen draufsetzen. Aber ja, werde auf jeden Fall jetzt die letzten Tage nochmal Gas geben, um dann eben auch maximal irgendwo von diesen 7 Tage, von dieser 7-Tage-Pause irgendwo profitieren zu können. In Alcudia gibt es definitiv die Möglichkeit, eben auch zu trainieren. Die Gyms sind jetzt nicht besonders geil, teilweise echt so gefühlt aus dem Zweiten Weltkrieg oder halt einfach extrem klein. Das ist dann wirklich, ja, das sind dann zwar Geräte, aber auf einer enorm kleinen Fläche. Also es gibt da so wirklich 2, 3 Gyms in der kleinen Stadt. Und da habe ich in der Vergangenheit auch schon öfter trainiert. Wir waren natürlich schon öfter da und kennen uns da so ein bisschen aus. Aber es war jetzt nie so das geile Erlebnis. Also man zahlt da auch, ja, wie gesagt, immer so ein 10er für eine Tageskarte. Das wäre jetzt nicht das Ding, aber es macht einfach nicht besonders viel Spaß, dort zu trainieren. Und ja, ich glaube, meine Freundin freut sich auch, wenn ich da mal ja eine Trainingspause einlege und einfach mehr mit ihr am Strand dann relaxe. Und das ist, denke ich, auch so weit in meinem Sinne. Also ich werde diese Woche auf jeden Fall zur maximalen Erholung, maximaler Regeneration dann eben auch ja soweit nutzen. Ansonsten, um nochmal auf meine Diät zurückzukommen, ich habe jetzt über diese 9 Wochen im Schnitt 2600 Kalorien konsumiert. Ich bin tatsächlich in den ersten Wochen ein bisschen aggressiver reingegangen. Da war ich dann, glaube ich, so im Schnitt so bei 2200 Kalorien. Und dann habe ich im Prinzip echt so eine kleine Reverse-Diet gemacht und habe so im Laufe der Wochen die Kalorien immer so ein bisschen erhöht. Und jetzt in den letzten Diätwochen war ich tatsächlich mit den Kalorien ja an so einem Höchstpunkt innerhalb dieser Diät natürlich, aber immer noch im Defizit. Also irgendwie ein ganz interessanter Approach, die Kalorien ja vielleicht so ein bisschen über die Diätwochen zu periodisieren. Und es macht eigentlich auch Sinn, ne? Denn zu Beginn der Diät hat man halt einfach nur das meiste Körperfett. Und ja, man, ne, kann sich den Körper so als Energiespeicher irgendwo vorstellen. Und ja, je mehr Energie du in diesem System, in deinem Körper eben auch gespeichert hast, desto weniger bist du auch irgendwo auf die Energie, die dann von außen eben zugeführt wird, also über die Nahrung auch irgendwo angewiesen. Von daher kannst du zu Beginn der Diät, wenn das Körperfettlevel noch recht hoch ist, auch ein höheres Defizit easy verkraften, weil du insgesamt einfach noch mehr Energie gespeichert hast. Wenn du jetzt natürlich im Laufe der Diät immer mehr Körperfett verlierst, dann bist du natürlich auch irgendwo, ja, vermehrt eben auf diese Energie, die dann eben von außen kommt, eben auch angewiesen. Und ja, dementsprechend, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, irgendwo die Kalorien vielleicht ja nicht unbedingt ansteigen zu lassen, aber das Defizit zumindest nicht zu vergrößern, wenn du eben schon leaner geworden bist. Das Ganze habe ich jetzt nicht wirklich im Vorhinein so geplant, sondern das hat sich auch irgendwo so ein bisschen, ja, natürlich ergeben. Mein Diätansatz generell war, glaube ich, auch ja recht außergewöhnlich. Ich bin da wirklich ja irgendwo auch intuitiv an die Sache rangegangen. Ich hatte nie so ein starres Kalorienziel, was ich treffen wollte, sondern ich habe mir einfach Mühe gegeben, an Tagen, wo es gut gepasst hat, recht wenig zu essen, also ein größeres Kaloriendefizit zu erzeugen, und an Tagen, wo ja es vielleicht sich auch mal angeboten hat, ein bisschen mehr zu essen, bei sozialen Events, wenn man mit der Freundin essen geht, wenn Kumpels vorbeikommen, man grillt oder man abhängt, wie auch immer, dass man da dann vielleicht auch einfach ein paar mehr Kalorien zu sich führt. Das war im Voraus nie dann so geplant, aber es hat sich dann eben so ergeben, dass ich an den Tagen dann automatisch immer so ein bisschen mehr gegessen habe. Hatte da, wie gesagt, immer so eine grobe Spanne von 2000 bis vielleicht 3300 Kalorien pro Tag. Und ja, am Ende der Woche habe ich mir einfach angeschaut, okay, wo bin ich hinsichtlich der Kalorien im Schnitt, und hat die Gewichtsabnahme, die ich natürlich über tägliche Werte irgendwo gemessen habe, ja, hat die gepasst. Also da vielleicht nochmal, wie ich das mache. Ich wiege mich jeden Tag unter den gleichen Rahmenbedingungen, notiere mir das Gewicht in meinen Trainingssheets, die ich auch an Klienten und so weiter rausgebe. Und am Ende der Woche spuckt dir halt so einen Durchschnittswert aus und zeigt dir eben auch die Änderung im Vergleich zur Vorwoche eben an. Und da kann man sich dann eigentlich auch sehr gut daran orientieren, hat das Ganze gepasst, was ich gemacht habe, oder war ich vielleicht unter meiner Zielvorgabe, habe ich weniger Gewicht oder vielleicht sogar mehr Gewicht verloren. Und dementsprechend kann man natürlich auch dann seine Kalorien irgendwo ein bisschen eben auch anpassen. Und ich bin generell so jemand, ne, ich gehe relativ output-orientiert. irgendwo vor. Ne? Also ich tracke die Kalorien nicht nur, um sie zu tracken, sondern ich will natürlich ein gewisses Ergebnis hinsichtlich der Rate of Loss erhalten. Und ja, wenn man jetzt die gesamten Wochen irgendwo heranzieht, dann hatte ich eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 0,5 Kilo pro Woche. Wie gesagt, zu Beginn, also in den ersten Wochen war das etwas mehr und zum Ende ist das Ganze ein bisschen abgeflacht. Aber ja, damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Habe also ja ungefähr 4 Kilo plus minus so ein bisschen an Körpergewicht oder primär eigentlich an Körperfett verloren. Ich konnte meine Trainingsperformance eigentlich ganz gut soweit halten. Ich glaube, ein paar Partien waren sogar noch leicht progressiv. So bei dem Unterkörper konnte ich hier und da immer noch so eine Wiederholung bei der einen oder anderen Übung rausholen. Pull-Movements gingen eigentlich auch immer noch gut voran. Einzig und allein, ne, so die Push-Movements, da merke ich sofort, wenn kein Kalorienüberschuss da ist, dann geht da bei mir nichts mehr voran. Und ich denke auch, das passt so. Meine Brust ist, glaube ich, ja recht fortgeschritten im Vergleich zu den anderen Partien oder recht gut ausgeprägt, nennen wir es so. Aber was da ganz interessant ist, so, ich glaube, meine Bankdrückwerte sind am wenigsten, wie sagt man, beeindruckend. Ich drücke halt nur, ja, so je nachdem, so 85 bis 90 Kilo auf, also für so einen 6 bis 10er Wiederholungsbereich. Und das ist natürlich nicht, nichts, wo man sich da festhalten muss. Keine krassen Kraftwerte. Aber die Brust sieht, denke ich, doch sehr, sehr, sehr gut aus, so im gesamten Erscheinungsbild und in den Bodybuilding-Posen vor allen Dingen. Darauf beziehe ich mich ja eben auch, ne? Okay, wie sehen die Muskelpartien in den Posen aus, die ich letztendlich auch auf die Bühne bringen möchte? Und ja, da passt eigentlich soweit alles. Also Diät insgesamt echt sehr, sehr smooth gelaufen. Auch einfach, weil ich mich da ja selber nicht so stark gestresst habe und irgendwo den Kalorienintake immer auch so ein bisschen periodisiert habe und eben auch an die jeweiligen Situationen angepasst habe. Das ist jetzt nichts, was ich als konkrete Empfehlung rausgeben würde. So mache ich das zum Beispiel mit Klienten auch nicht. Aber ne, es ist jetzt mittlerweile auch nicht meine erste Diät. Ich habe schon wirklich enorm viel Erfahrung eben sammeln können und kann das Ganze jetzt auch ja irgendwo etwas intuitiver angehen und damit wirklich sehr, sehr gut fahren und auch psychisch gut damit zurechtkommen. Wie gesagt, kein Approach, der für jeden genauso gut funktioniert. Aber ja, ich fand es ganz interessant und wollte das auf jeden Fall mit euch ja so ein bisschen teilen. Also diese Kalorienperiodisierung ist ja jetzt natürlich kein besonders wichtiges Thema, aber doch irgendwo ganz interessant. Also wie verändern wir die Kalorien vielleicht innerhalb des Mikrozyklus, also innerhalb der Trainingswoche und vielleicht eben auch auf den gesamten Mesozyklus irgendwo gesehen. Ich hatte ja in der vorherigen Solo Q&A-Folge schon erzählt, dass ich auch ja meine Kalorienzufuhr so ein bisschen innerhalb der Woche eben periodisiere. Und das war ja in Bezug eben auf diese sozialen Events, die halt eher am Wochenende stattfinden. Unter der Woche bin ich sowieso immer beschäftigt, habe viel zu tun und von daher komme ich da eh nicht so zum Essen. Und da komme ich dann eben auch einfach mit relativ simplen und kleinen Mahlzeiten irgendwo aus am Wochenende, wenn dann, wie gesagt, die Kollegen kommen oder so und man sich dann auch hier oder den einen oder anderen Snack dann eben noch gönnt, dann langt man vielleicht auch einmal mehr nochmal so in die Pringles-Packung rein, in die Pringles-Dose. Und das führt dann natürlich auch einfach zu mehr Kalorien, aber solange es dann, wie gesagt, in der Gesamtbilanz oder über auch einen längeren Zeitraum eben passt, dann ist ja eben auch alles sehr, sehr cool. Von daher, ja, fand da innerhalb der Arbeitswoche, ne, von Montag bis Sonntag, so ein ja gewisser Anstieg der Kalorien eben auch statt. Also Montag Kalorien am niedrigsten und Sonntag vielleicht am höchsten, ne, also ungefähr so, aber das war auch natürlich eher so ein bisschen wellenförmig. Und halt eben auch im Laufe des gesamten Mesozyklus, also Mesozyklus Woche 1, Kalorien am niedrigsten und gegen Ende tendenziell am höchsten, wobei das jetzt auch nicht immer so geradlinig war und halt eben auch immer so ein paar Schwankungen bzw. Kurven mit drin waren. Ja, das soweit dazu. Ansonsten noch zur Aktivität. Das ist ja auch immer so ein ganz interessantes Thema innerhalb der Diät. Okay, wie viel bewegt man sich, wie viel Kalorien verbraucht man durch ja, vielleicht auch Aktivität außerhalb vom Gym. Und da muss ich sagen, dass ich da echt in den letzten Wochen gar nicht mehr viel forciert habe oder generell über die gesamte Diät eigentlich nicht. Zu Beginn hatte ich nochmal ja so hier und da mehr vielleicht auch das Verlangen, einfach rauszugehen und mich zu bewegen. Aber wie ich schon gesagt habe, okay, das generelle Arbeitspensum ist jetzt auch innerhalb dieser 9 Wochen eben auch angestiegen. Von daher habe ich einfach weniger Zeit, verbringe halt viel mehr Zeit hier am Schreibtisch, arbeite mit Klienten zusammen, bringe mein Business voran. Und deswegen war da eben auch ja weniger Aktivität in Form von Spaziergängen da. Deswegen habe ich mich ja auch eigentlich immer nur so viel bewegt, wie es mein Alltag irgendwo hergegeben hat. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, okay, du gehst jetzt nochmal raus, um Schritte zu machen oder so. Das ist ja auch, sag ich mal, aktuell echt ein krasser Trend, so Schritte machen, hey, je mehr Schritte du machst, desto ein besserer Mensch wirst du und so. Ja, ist auch vielleicht ein bisschen schwieriges Thema, vielleicht auch ein Thema für eine andere Podcast-Episode, aber ich bin das Ganze wirklich sehr, sehr locker angegangen, habe einfach geguckt, okay, was kommt am Ende des Tages bei rum, wenn ich einfach ganz normal lebe, also arbeite, vielleicht dann eben noch einkaufen gehe und natürlich mein Training durchziehe. Und da bin ich dann, ja, ohne das jetzt zu forcieren, auf 7500 Schritte im Schnitt pro Tag gekommen. Und ja, das ist auch einfach so ein Wert, den man so ein bisschen mitverfolgen kann. Wenn der sich natürlich nach oben oder nach unten ändert, dann hat das natürlich auch Implikationen für den Kalorienverbrauch und dementsprechend vielleicht auch für die Weight of Loss beziehungsweise den Gewichtsverlauf. Genau, ich denke, damit haben wir soweit alle ja relevanten Marker zu meiner Diät irgendwo abgedeckt. Worauf ich noch eingehen wollen würde, wäre so ein bisschen so ja die Lifestyle-Veränderung innerhalb einer Diät. Es ist selten eigentlich so, dass man sagt, okay, ich esse jetzt genau oder ich verhalte mich jetzt genauso wie im Aufbau und es einfach nur weniger oder beweg mich mehr. Das funktioniert sicherlich am Anfang sehr, sehr gut und so würde ich eigentlich auch immer vorgehen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Aufbau in eine Diät übergeht, dass man erstmal gar nicht viel an seinen Gewohnheiten hinsichtlich Aktivität und auch Ernährung irgendwo ändert, sondern einfach erstmal, ja, einfach guckt, dass die Kalorien eingehalten werden oder man einfach weniger Kalorien konsumiert und dann nach und nach so ein paar Anpassungen an seinem Lifestyle eben vornimmt, um weiterhin sich an ja die Diätzielsetzung diese einfach erreichen zu können. Und bei mir im Aufbau war es eigentlich so, ich habe immer so ein Staple Meal gehabt, was ich an normalen Tagen, wo ich jetzt keine Events hatte, einfach immer gegessen habe. Das war immer so eine riesige Reisbowl mit 200 Gramm Reis, Gemüse, einer Proteinquelle und einer ordentlichen Soße und so. Und das war echt über die letzten 1,5 Jahre fast, über die gesamte Offseason eigentlich immer so ein Meal, was ich vielleicht so 3-4 Mal die Woche einfach gegessen habe. Und mit dem Meal jetzt weiterzufahren, wäre natürlich möglich gewesen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass einfach zu viele Kalorien irgendwo in Anspruch nimmt und ich habe das Meal halt immer zum Abend hingegessen und ich habe halt auch gerne ne, so ein paar Carbs vorm Training, vielleicht auch ein paar Carbs nach dem Training, deswegen bleibt am Ende des Tages dann nicht mehr viel für so eine große Reisbowl übrig, außer ich will vielleicht nur 50 Gramm Reis essen, aber wer isst nur 50 Gramm Reis? Gibt sicherlich Leute, aber ich war da, sag ich mal, schon so auf eine Menge von 150 aufwärts irgendwo eingeschossen, alles darunter hätte mich dann wahrscheinlich auch nicht mehr glücklich gemacht und bin dementsprechend jetzt im Laufe der Diät so ein bisschen auf Salat umgestiegen. Einfach so ein kleiner Tweak, hey, schmeckt mir auch mega gut, einfach so eine Salatmischung aus der Tüte mit Mais aus der Dose, einem Feta-Käse mit reduziertem Fettanteil, einer ordentlichen Soße und vielleicht ein bisschen Thunfisch oder sowas. Hört sich recht spartanisch an, schmeckt mir aber persönlich gut und esse ich relativ gerne. Und das ist jetzt eben so mein neues Staple-Meal, wenn es so aufs Abendessen zugeht. Hat halt auch relativ wenig Carbs. Das heißt, ich kann ja diese Carbs, die ich in dieser Mahlzeit nicht esse, vor dem Training konsumieren oder eben auch nochmal nach dem Training einschieben. Ist, glaube ich, auch in der Diät zunehmend wichtiger, dass man da eben schaut, dass man rund ums Training Anruf kommt rein, Moment. dass man da auch rund ums Training eben auch ja so ein bisschen mit Energie eben versorgt ist. Wie gesagt, ne, wenn die Körperfettlevel eben geringer werden, dann ist man da eben auch nochmal vermehrt eben auf die Energie von außen angewiesen. Ja, und damit fahre ich eigentlich soweit ziemlich gut. Und ja, ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, so in der Diät vielleicht auch zu einem gewissen Grad einfach seinen Lifestyle eben auch bewusst zu ändern, so dass man ja diese auch durchstehen kann. Ich denke, jeder kennt das, wenn man vom nochmal, ja, um auf diesen Übergang von Aufbau zur Diät zurückzukommen, wenn man dann eben ein paar Wochen oder ja gerade eben frisch jetzt in die Diät gegangen ist, dass sich das Ganze am Anfang immer noch so ein bisschen ja schwierig anfühlt und man kommt kaum damit zurecht und denkt sich, hey, ich, das kann ich doch jetzt nicht irgendwie 10, 20 Wochen oder wie lange auch immer jetzt durchziehen. Aber sobald man dann irgendwo eben auch neue Routinen eben auch gefunden hat, vielleicht hier und da eben auch so ein paar Anpassungen vorgenommen hat, dann ja läuft das eigentlich. Und so habe ich das eben für mich eben auch gesehen und bin recht zufrieden, einfach wie alles gelaufen ist. Deswegen ja, so ein paar Lifestyle-Veränderungen sollten in der Diät irgendwo ja schon vorgenommen werden, um halt eben auch langfristig eben am Ball zu bleiben und auch irgendwo ja weiter eben auch Lebensqualität irgendwo genießen zu können. Klar, man kann sich da natürlich auch nicht ja immer komplett irgendwo einschränken. Deswegen, das ist so ein bisschen dieser Balanceakt zwischen Diäterfolg und ja Lebensqualität, den es so ein bisschen zu meistern gilt. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache, die das kommt einfach mit Diäterfahrung. Diäten ist halt eben auch ein Skill, genauso wie eine bestimmte Übung auszuführen ein Skill ist. Das muss man eben einfach üben. Und ja, wenn man halt da schon mal so ein paar Durchläufe erfolgreich gemacht hat, dann wird man da auch irgendwo immer besser und kann ja, dementsprechend auch ja Sozialleben und Diäten vielleicht auch immer besser ja eben auch verbinden und ja da eben auch bessere Erfolge erzielen in vielerlei Hinsichten. Sehr cool. Genau, jetzt steht noch natürlich die Frage aus, okay, wie geht es jetzt nach dem Urlaub? Wie geht's da weiter? Ich plane tatsächlich noch einen zweiten Diätzyklus dran zu hängen. Ich will es wirklich jetzt so ein bisschen wissen. Ich will nochmal ja relativ lean werden. Das letzte Mal, wo ich wirklich in Bestform war, das war jetzt bei meinem Wettkampf 2018 und seitdem war ich konstant im Aufbau. Deswegen ja, will ich mich jetzt auch nochmal zu einem gewissen Grad eben auch selber nochmal so ein bisschen herausfordern und einfach schauen, wie lean ich werden kann, ohne jetzt irgendwelche Probleme zu bekommen. Ist vielleicht auch ganz interessant, das eben auch einfach mal für sich selbst eben ja so ein bisschen herauszukristallisieren, okay, wo liegt so das untere Ende meines Body Fat Settling Range, also dem Bereich, in dem der Körper sich wohlfühlt, in dem er noch irgendwo funktioniert. Und ja, da will ich eben einfach noch mal ein bisschen leaner werden, würde das Ganze dann auch gerne dann eben mit einem Fotoshooting abschließen, hab da auf jeden Fall so ein paar Pläne, will auch ja auf jeden Fall noch in das Gym oder ja das Gym in Wien, um ja dort dann vielleicht auch mal für so ein Wochenende oder so zu trainieren, vielleicht auch ein paar Bilder dann eben in Bestform machen zu können, die ich dann auf jeden Fall auch für meine Website benötige. Die wird nämlich gerade auch so ein bisschen ja neu aufgesetzt, geupdatet, und ich denke, ja, das wäre auf jeden Fall ein ganz guter Abschluss für diese Diätphase. Danach geht es dann auf jeden Fall in den Aufbau. Ich glaube, wenn man halt eben recht lean ist und wenig Körperfett hat, dann kann man auch ja schon mal so ein bisschen abschätzen, okay, wie sieht das Ganze dann im Endeffekt auf der Bühne aus. Da ist mein Ziel ja im Frühjahr 2021, wenn die Wettkämpfe stattfinden sollten, dann eben auch in der Bodybuilding-Klasse zu starten und da dann eben auch noch so ein gewisses Feedback eben zu bekommen. Ist, glaube ich, ganz gut, vor allen Dingen auch hinsichtlich potenziellen Schwächen, ne, wenn man halt einfach dann eben auch relativ nah an diesem Stage-Look irgendwo dran ist, dann kann man natürlich auch sagen, okay, hey, das muss ich vielleicht noch verbessern, und da eben nochmal so ein bisschen Klarheit zu bekommen, fände ich auch mega, weil dann habe ich, denke ich, nochmal, ja, ein paar Monate Zeit, um eben gewisse Partien nochmal hervorzuheben, nochmal zu verbessern, um dann im Endeffekt im Frühjahr, ja, mit der bestmöglichen Form auf der Bühne stehen zu können. Und ja, noch ein ganz interessanter Disclaimer: Ich werde mir wahrscheinlich auch wieder ein Coach holen. Wie schon gesagt, ich coache selber aktuell um die 25 Klienten, aber ja, ich würde es auch auf jeden Fall feiern, mich auch wieder selbst betreuen zu lassen, einfach um ja da vielleicht auch wieder so ein bisschen Verantwortung eben abzugeben. Ich komme ja eigentlich auch irgendwo daher, dass ich ja so in dieses ganze Business oder in diesen ganzen Sport eben auch über Coaches hereingefunden habe. Also hatte vor allem zu Beginn meiner Trainingskarriere oder so ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will das Ganze irgendwo in Anführungszeichen etwas professioneller machen, habe ich auch immer eben mit einem Coach zusammengearbeitet und das war für mich auch immer eine super super Erfahrung eben auch. Und ja, jetzt seit Ende der Prep coache ich mich auch wieder selbst, habe jetzt ja anderthalb Jahre mit mir zusammengearbeitet in dem Sinne und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich bin mega zufrieden eben auch ja mit der Entwicklung, aber wird das Ganze vielleicht auch ja wieder gerne abgeben wollen an eine Person, der ich vollkommen vertraue. Und es ist nicht unbedingt auch nur so, dass ich das aus Athletensicht machen will, klar, natürlich auch, vor allen Dingen, wenn es eben auf die Prep zugeht, sicherlich auch nicht verkehrt, da eben nochmal ein zweites Paar Augen zu haben, der eben nochmal einen objektiven Blick auf die Dinge hat. Aber ich will es auch einfach aus Coach-Sicht einfach coachen lassen, denn ich glaube, davon profitiert man als Coach definitiv. Also ich persönlich coache auch Coaches, die auch wiederum Leute coachen. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, wenn man so eben auch ja so mitbekommt, wie vielleicht auch andere Leute arbeiten, die in dem ja Feld viel Erfahrung haben und dort aktiv sind. Und man kann dann, denke ich, auch viele Praktiken oder ja allerlei Dinge eben auch für sich selbst und auch für sein eigenes Coaching irgendwo mitnehmen. Und ich ja bin natürlich darauf bedacht, hey, ich will der beste Coach werden, der ich sein kann, ganz klar, ne? Das ist mein Anspruch an mich und ich will meine Kunden bestmöglich betreuen. Von daher ist das für mich ein absoluter No-Brainer, vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich arbeite mit jemandem zusammen, dem ich auch eben in dieser ja Industrie irgendwo vertraue und wo ich denke, dass ich auch eben auch noch von ihm halt eben auch noch was mitnehmen kann, was lernen kann. Und ja, ich denke, das wird eine ganz spannende Sache. Das ist alles gerade noch so ein bisschen in Absprache. Ich habe da auf jeden Fall einen Kandidaten am Start. Und ja, gegebenenfalls, wenn das alles passt und ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann ja starten wir die Zusammenarbeit. Ich kann gerne hier schon mal sagen, um wen es sich handelt. Er war auch schon mal hier auf dem Podcast. Ich glaube, das war Episode 28. Sebastian Ehmann sollte ja dem einen oder anderen ein Begriff sein. Auf Instagram Dominate Science Passion. Sehr, sehr guter Mann. Und ja, von ihm denke ich, dass ich ja die eine oder andere Sache auf jeden Fall noch lernen kann. Und bin auch sehr gespannt, was so seine Coaching-Philosophie angeht. Und ja, was ich da eben auch für mich und meine Klienten eben noch mit rausziehen kann. Ja, und ein weiteres Ding ist, dass man natürlich auch im Zeitalter von Social Media und generell dem Internet auch irgendwo vielleicht in so seiner eigenen Bubble zu einem gewissen Grad irgendwo lebt. Man hat halt vielleicht dann online seine Community, die natürlich irgendwo schon gefiltert ist. Also jeder, der dir folgt, der kann sich auch meistens irgendwo mit deinen Gedanken oder deinen Meinungen irgendwo identifizieren. Und dementsprechend erntet man online wahrscheinlich auch tendenziell eben auch eher positives Feedback. Leute, die deinen Content nicht feiern oder mit dir nicht übereinstimmen, die werden einfach gar nicht mit dir interagieren. Die schreiben dann seltenst irgendwie eine Kritik oder so. Und ja, man mag dann auch schnell, sag ich mal, zu diesem Gedanken kommen, okay, ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gegessen, weil jeder stimmt mir ja zu und schreibt unter meinen Post, ja, klasse Post, total informativ, super Text, bla bla bla, ihr kennt das ja so, wie das heutzutage läuft, so bei den, vor allen Dingen Influencern, ne? Da wird sich natürlich irgendwo immer ja gegenseitig supportet und gepusht und das ist ja auch alles cool, aber man kommt dann wahrscheinlich ja schnell zu der Annahme, hey, ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gegessen, weil jeder stimmt mir ja zu und bestätigt mich in meinen Dingen, die ich nach außen hin kommuniziere. Und so ist das vielleicht auch so ein bisschen beim Coaching. Ne, ich habe da eben auch, wie gesagt, Klienten, die ja sich natürlich auch eben auch mit meiner Arbeitsweise, mit meinen generellen Ansichten auch irgendwo identifizieren können. Und dementsprechend funktionieren wahrscheinlich auch die Dinge, die ich die weitergebe, irgendwo sehr, sehr gut, weil da eben auch dieser Buy-in von der Seite meiner Klienten irgendwo gegeben ist. Ne? Sie vertrauen mir, wenn ich sage, hey, wir machen das so und so, dann ist da eben auch immer so ein gewisses Commitment von ihrer Seite irgendwo eben auch immer gegeben. Ne? Klar, ich erkläre natürlich auch immer, okay, wieso, weshalb, warum, versuche das natürlich auch immer plausibel zu erklären. Ich will nicht, dass mir jemand blind vertraut, sondern mir vertraut, weil die Sachen, die ich sage, für sie auch einfach Sinn machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, was ich da halt eben auch einfach gemerkt habe, okay, vieles funktioniert sehr, sehr gut. Wir geben jetzt einem Klienten eine gewisse Intervention, einen gewissen Trainingsplan und der macht damit wunderbare Fortschritte. Dann bestätigt das einen natürlich irgendwo auch immer in dem, was man tut. Und man fährt sich dann, glaube ich, auch schnell auf gewisse Herangehensweisen irgendwo ein, weil es hat ja funktioniert und klar, das, 1+1=2, so auf jeden Fall, und das ist auch sicherlich keine schlechte Sache. Also wenn etwas funktioniert, dann sollte man natürlich auch irgendwo dabei bleiben. Aber was ich eben auch wichtig finde als Coach, sich dann eben auch einfach mal so andere Herangehensweisen anzugucken und sich auch in anderen, in verschiedensten Bereichen irgendwo so ein bisschen inspirieren eben zu lassen. Und da denke ich eben auch, dass Sebastian vielleicht eben auch noch andere Herangehensweisen pflegt und dass ich da eben dann auch nochmal so einen neuen Blickwinkel auf Training, Ernährung, Mindset, was auch immer bekomme und das dann vielleicht auch hier und da dann eben so bei meinen Klienten nach und nach vielleicht auch so ein bisschen anwenden kann und dementsprechend ja den gesamten Prozess, die Zusammenarbeit und eben auch die Resultate am Ende des Tages dann auch weiterhin für meine Kunden verbessere. Yo, ich würde sagen, hey, wir haben genug hier um den heißen Brei rumgequatscht. Ich würde sagen, wir packen noch ein paar Fragen mit rein. Da sind wirklich viele reingekommen und ich kann leider nicht garantieren, dass wir jetzt innerhalb dieser Episode alle Fragen beantwortet bekommen. Wie gesagt, für jeden Zuhörer, der eine Frage gestellt hat, aber die jetzt nicht beantwortet wird, die notiere ich mir und die werden dann in kommenden Episoden auf jeden Fall wieder aufgegriffen werden. Also keine Angst und danke auf jeden Fall für jede Frage, die soweit reingekommen ist. Pete 23492 schreibt, bald habe ich einen Tattoo-Termin, nachdem ich mindestens 2 Wochen pausieren muss. Wie sollte ich die Zeit vor dieser längeren Pause nutzen? Ja, das ist so ein ähnliches Szenario wie jetzt bei mir. Ich hatte auch den Urlaub, der halt eben schon so terminiert war und der halt eben auch etwas weiter in der Zukunft eben gewesen ist. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich auch mein Training oder mein Trainingszyklus vielmehr so angepasst, dass ja der Deload dann eben auch auf den Urlaub fällt, wo ich halt eben auch nicht trainieren wollte. Und dementsprechend waren die Trainingswochen davor eben auch zunehmend härter und haben sich bis dahin so ein bisschen aufgebaut, so dass ich dann eben auch von der Trainingspause maximal profitieren kann. Genauso als auch du. 2 Wochen Abstinenz, das ist auf jeden Fall ordentlich. Also ich denke, innerhalb von 2 Wochen Pause kannst du auf jeden Fall ja jegliches Maß an Ermüdung reduzieren, sei es systemisch, sei es lokal, sei es psychisch und eben auch in Bezug auf die Gelenke. Also kannst du wirklich ja jetzt in den letzten Wochen vor dem Tattoo-Termin eben nochmal zunehmend härter trainieren. Guck vielleicht, dass du das Trainingsvolumen von Woche zu Woche vielleicht nochmal so ein bisschen anhebst. Natürlich unter der Voraussetzung, dass du ja das auch irgendwo verkraftest und deine Performance eben auch nicht absinkt. Das wäre eben auch so ein wichtiger Punkt. Aber ansonsten, ja, guck einfach, dass der generelle Trainingsstress jetzt eben bis hin zum Tattoo-Termin immer noch leicht ansteigt. Also mach dir so einen kleinen Plan, guck genau, okay, wann ist der Termin, in wie vielen Wochen ist der und kann ich von jetzt an oder bis dahin den Trainingsstress über die Wochen immer so leicht anheben, bis ich dann in der Woche vom Termin irgendwo so bei meinem Maximum angekommen bin. Und dann denke ich, solltest du auch von dieser 2-wöchigen Pause ja irgendwo zu einem gewissen Grad auch profitieren. Es kann dann sehr gut sein, dass du noch so ein gewisses Functional Overreaching eben auch noch gewährleistest, also dass du vielleicht in den letzten Wochen vor dem Termin kurzfristig deine regenerativen Kapazitäten überschreitest und der Adaptionsprozess dann erst ja so ein bisschen zeitverzögert stattfindet, wenn der Regenerationsprozess natürlich erstmal vollständig abgeschlossen ist. Also es kann dann so sein, dass du in der ersten Woche nach dem Termin vielleicht noch ja so ein bisschen adaptierst, noch so ein bisschen zeitverzögerten Muskelaufbau eben noch hast und dann hast du eben die zweite Woche der Pause, wo du dann einfach vielleicht auch nur deine Adaption hältst, vielleicht ein bisschen dekonditionierter bist, also ja nicht mehr so effizient vielleicht in Bewegung wirst, wenn du dann eben auch ja wieder ins Training einsteigst, dann aber großer Muskelverlust ist da definitiv nicht zu erwarten. Also guck, dass du die Wochen jetzt nutzt, um ja tendenziell ein bisschen härter zu trainieren, härter zu pushen, und dann hast du dir 2 Wochen Pause, denke ich, dann auch ja verdient. Ansonsten hoffe ich, dass soweit alles gut läuft mit dem Tattoo. Ja, und dann viel Erfolg dafür. Tobias Konrad fragt, Weizentoast Post-Workout oder was empfiehlst du? Ja, grundsätzlich empfehle ich da keine expliziten Nahrungsmittel. Ich würde mich immer so auf das berufen, okay, was ist dem so ein bisschen übergeordnet. Also wir wollen nach dem Training idealerweise Protein aus einer hochwertigen Quelle, die eben auch eine hohe biologische Wertigkeit hat, beziehungsweise einfach einen hohen Leucin-Content. Ne, also die Schlüsselaminosäure hinsichtlich der Proteinbiosynthese, also den muskelaufbauenden Prozessen im Körper, ne, das ist eben das Leucin. Und da wollen wir halt eben schauen, dass wir nach dem Training, ja, sagen wir mal so 2,5 bis 3 Gramm Leucin zu uns führen. Also das würde ich irgendwo voraussetzen. Weizentoast erfüllt das natürlich nicht. Das hat relativ wenig Leucin. Also guck auf jeden Fall, dass du noch eine Proteinquelle dazu isst. Aber ansonsten Kohlenhydrate nach dem Training sind eine super Sache, sind nicht unbedingt essentiell, außer du trainierst vielleicht die zweite noch ein zweites Mal pro Tag, vielleicht nochmal die gleiche Muskelgruppe 2-mal am Tag, dann wäre es nochmal deutlich wichtiger, wenn du aber ja vielleicht dann am nächsten Tag auch einen Rest-Day hast oder so, dann musst du jetzt nicht direkt nach dem Training schauen, dass du möglichst viele Kohlenhydrate wieder auflädst, um die Speicher zu füllen. Die werden sich sowieso wieder füllen, aber es muss nicht unbedingt nach dem Training sein. Aber es hat auch eben keinen Nachteil. Von daher, ja, warum nicht? So ein paar theoretische Vorteile sind dann natürlich gegeben bei Kohlenhydraten nach dem Training, denn du hast dann eben auch mehr Insulin-Ausschüttung, und Insulin ist ein antikataboles Hormon. Vor allen Dingen nach dem Training sind vielleicht die antikatabolen Prozesse, die katabolen Prozesse natürlich ein bisschen erhöht. Also du bist tendenziell eher in so einem muskelabbauenden Milieu, ne? Wir wissen ja, okay, wir bauen ständig Muskulatur auf und eben auch gleichzeitig Muskulatur ab, und am Ende eines gewissen Zeitintervalls entscheidet dann, okay, ob die aufbauenden Prozesse größer waren als die als die abbauenden, und dementsprechend bauen wir dann eben auch netto Muskulatur auf. Und ja, da hätten Kohlenhydrate nach dem Training natürlich auch irgendwo eine gewisse Funktion, einfach eben über das Insulin und diesen antikatabolen Effekt, dementsprechend mehr Anabolismus nach dem Training. Sicherlich keine schlechte Idee, aber jetzt auch kein Make-or-Break. Von daher, ja, warum nicht? Weizentoast geht auch, aber es kann auch jede andere Kohlenhydratquelle irgendwo ja sein. Also kein Hexenwerk. Protein und Kohlenhydrate nach dem Training sicherlich optimal, wobei ich da eben auch erstmal die Priorität auf das Protein und vor allen Dingen eben auch auf das Leucin, genauer gesagt, irgendwo legen würde. Nächste Frage von Fabi T. Er schreibt, nach langer Aufbauphase anschließend 1 bis 3 Zyklen mit Erhaltungskalorien sinnvoll? Okay. In Klammern trotzdem versuchen, weiterhin aufzubauen. Den hohen KFA mitnehmen, um Body Recomposition zu betreiben und nicht gleich ins Defizit springen, müsste ja da am besten funktionieren. Potenzielle Vor- und Nachteile und das Gewicht erstmal ownen wäre ja ein möglicher Weg, um die Zeit im Kaloriendefizit noch geringer zu halten und den hohen KFA zu nutzen. Dein Take dazu, liebe Grüße, bester Coach. Yo, Grüße gehen raus, Fabi. Ja, kleiner Exkurs noch zu Fabi, ist ein Klient von mir. Wir arbeiten jetzt seit knapp 5 Monaten zusammen. Er befindet sich jetzt im 4. Mesozyklus. In der 3. Woche, ich habe eben noch mal in seine Sheets reingeguckt und ja, wollte auf jeden Fall noch was zu seiner Entwicklung sagen. Hey, da läuft's wirklich richtig gut. Wie gesagt, seit 5 Monaten arbeiten wir zusammen. Er ist mit einem Körpergewicht von 106 Kilo gestartet, also ein richtiger Bär, der Junge. Ist jetzt mittlerweile bei 112 Kilo und ja, seine Kraftwerte haben sich auch enorm verbessert. Er kam sehr, sehr stark zu mir und jetzt ist er noch mal deutlich stärker. Also echt insane, was da innerhalb jetzt von einem knappen halben Jahr irgendwo gegangen ist. Also seine Bench ist von 130 auf 160 Kilo für 5 Reps angestiegen. Sein ADL ist von 210 auf 270 Kilo hochgegangen, und ja, Safety Bar Squats ist ja jetzt auch gerade bei 172,5 für 8 Wiederholungen dran, was wirklich absolut insane ist. Da haben wir jetzt keine Referenzwerte, weil wir die erst ja im Nachhinein irgendwo eingebaut haben. Aber ja, Fabi ist auf jeden Fall richtig, richtig strong. Und er ist nicht mal Powerlifter. Also wir trainieren schon sehr hypertrophiespezifisch, auch weil sein Ziel ist, ja in den nächsten Jahren im Natural Bodybuilding eben auch zu starten. Und ja, freue ich mich immer auch riesig drauf, Fabi dann noch abgezogen auf der Bühne zu sehen. Gerade laufen wir ja mit einem, ja, sag ich mal, kleinen Speckmantel rum, aber wir legen den Fokus einfach wirklich darauf, bestmöglich Muskulatur eben aufzubauen und ja, ernten dann die Erfolge über eine Diät dann zum späteren Zeitpunkt, aber jetzt gerade geht es halt einfach darum, hey, maximale Hypertrophie und es läuft soweit sehr gut, wie man auch über, ja, die Kraftwerte natürlich so ein bisschen sehen kann. Und ja, hey, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Fabi, war jetzt vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also wenn man jetzt am Ende einer Aufbauphase ist, kann man dann vielleicht eben auch für ein paar Zyklen einfach nur das Gewicht erhalten oder muss man schauen, dass man wirklich immer kontinuierlich im Kalorienüberschuss bleibt und dementsprechend auch das Gewicht eben weiter ansteigt. Genau, Body Recomposition, ne, also gleichzeitiger Fettabbau und Muskelaufbau ist ja, sag ich mal, so ein ganz interessantes Thema. Und ja, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen so diese Thematik angesprochen hinsichtlich der Energiespeicherung. Ne, um jetzt da jetzt vielleicht noch so eine kleine Analogie anzuführen. Unser Körper, ne, das ist eigentlich wie so ein Lagerhaus, das ja eben mit Waren, Paketen, Paletten und allem drum und dran irgendwo gefüllt ist. Also wir haben Ware in diesem Lagerhaus gespeichert. Und diese Ware, das ist im Prinzip das gleiche wie Energie. Je mehr Körperfett wir haben, desto ja mehr Ware haben wir eben auch in diesem Lagerhaus. Und tagtäglich wird natürlich Ware rausgeschickt. Also wir verbrauchen eben auch Energie. Dementsprechend, ne, werden die Pakete eben rausgeschickt. Und ja, wie viel neue Zulieferungen wir bekommen, das ist natürlich unsere Energiezufuhr, also wie viel Kalorien konsumieren wir. Und wenn man sich jetzt ja die Situation am Ende einer Aufbauphase anschaut, dann ist dieses Lagerhaus natürlich gefüllt. Also wir haben so viel Körperfett wie noch nie. Dementsprechend, ne, Lagerhaus ist pickepacke voll und wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, wenn halt eben viel Energie im System, im Lagerhaus gespeichert ist, dann sind wir eben auch nicht mehr so stark auf die Energie von außen zugeführt und gerade da ja, kann natürlich auch so ein gewisser Rekompositionsprozess auch irgendwo ganz gut funktionieren, ne, weil wir haben halt einfach sehr viel Energie und ja, müssen jetzt nicht unbedingt immer sicherstellen, dass halt das Kalorienplus immer noch hoch genug ist. Also in dem Kontext würde ich sagen, ja, das kann man mal machen, vor allen Dingen, wenn man merkt, okay, das Gewicht jetzt noch weiter in die Höhe zu pushen, das ist einfach nicht mehr tolerierbar. Man fühlt sich vielleicht auch die ganze Zeit extrem voll aufgebläht, performt vielleicht auch deswegen gar nicht mehr so gut und fühlt sich auch generell lethargisch. Das ist halt auch, was ich mit sehr, sehr vielen Klienten ab einem gewissen Punkt eben auch sehe, dass man einfach bis zu einem gewissen Punkt pusht, der jetzt nicht unbedingt hinsichtlich des Körperfettlevels problematisch ist, sondern einfach ja, einfach nicht mehr genießbar ist. Ne? Also Essen wird dann einfach mehr zu einer Qual als zu einem Genuss und man fühlt sich konstant eben voll und aufgebläht. Und da dann vielleicht einfach zu sagen, okay, wir wollen den Aufbau vielleicht trotzdem irgendwo weiter fortsetzen, wir wollen weiter hart trainieren und auch weiter Progression erzielen, aber wir wollen vielleicht jetzt nicht mehr das Körpergewicht in die Höhe pushen, da wäre es dann ja sicherlich, denke ich, auch in Ordnung, vielleicht auch einen Zyklus dann eben auf Erhaltungskalorien irgendwo ja zu verbringen, um halt eben da auch so ein bisschen den Stress eben reduzieren und halt eben nicht mehr konstant so gemästet auch irgendwo zu sein. Ne, also gerade wenn man halt eben viel KFA hat, einen hohen KFA hat, dann ist eine ja, Rekomposition natürlich vermehrt eben auch möglich. Und ja, da kann man dann auch ruhig mal für einen Zyklus vielleicht auch das Körpergewicht, ne, am Ende einer Aufbauphase dann auch einfach nur erhalten. Ich würde es natürlich jetzt nicht über einen zu langen Zeitraum machen. Ne, wir wollen irgendwo schon einen Kalorienplus eben auch haben, um einfach sicherzustellen, hey, wir bauen bestmöglich Muskulatur auf. Deswegen für einen Zyklus wäre das sicherlich eine gute Sache. Aber auch wirklich nur, wenn man ja an dem Peak seiner an dem Peak seiner Aufbauphase, wenn man sich dort befindet. Wenn man jetzt gerade eben aus einer Diät kommt und halt relativ wenig Körperfett hat, wenig Ware im Lagerhaus hat, aber trotzdem weiterhin Ware eben auch verschifft, dann muss man natürlich auch schauen, dass da eben auch viel Ware von außen angeliefert wird, man eben auch dementsprechend mehr Kalorien konsumiert, in einem Kalorienplus ist, um dann halt eben auch wieder anzufangen, das Warenhaus wieder so ein bisschen voller werden zu lassen. Genau deswegen, also am Ende einer Aufbauphase, wenn Körperfett hoch ist, ein Zyklus auf Erhaltungskalorien, vollkommen in Ordnung. Aber grundsätzlich, wenn ich halt merke, okay, der Klient, der ist einfach nicht mehr in der Lage, weiter zuzunehmen, dann ist der erste Gedanke doch eher, okay, lass uns eine Diät starten, so dass wir anschließend wieder eine bessere Ausgangslage wieder für einen längeren Aufbauprozess irgendwo zu haben. Cool. Eine Frage würde ich sagen, nehmen wir noch rein vom Antun the Hustle Hush. Sehr, sehr nice. Keep hustling, Antun. Sollte man im Aufbau die Kalorien bei einem Deload reduzieren oder konstant lassen? Gibt zwei Möglichkeiten. Also du kannst auch einfach die Kalorien weiter so fahren. Vor allen Dingen, wenn das Kalorienplus nicht besonders hoch war. Ich persönlich mag es aber auch, einfach die Kalorien auf Erhaltung irgendwo runterzuschrauben. Es macht dann jetzt wirklich keinen großen Unterschied, aber man spart sich so ein bisschen die Fettzunahme innerhalb dieser Woche, ne? Und da denke ich mir halt, okay, Fettzunahme haben oder nicht haben in der Woche, ne, wo man deloadet, da baut man in der Regel auch eben keine Muskeln auf, vor allen Dingen nicht mehr in der zweiten Hälfte. Manchmal mache ich es zum Beispiel noch so, dass ich sage, okay, die ersten 3 Tage bleiben wir weiter bei den ganz normalen Aufbaukalorien, um weiterhin Kalorienplus zu gewährleisten, weil also wenn wir jetzt Sonntag die letzte Trainingseinheit absolviert haben, dann sind wir ja nicht Montag schon regeneriert und adaptiert, sondern das Ganze dauert natürlich nochmal, zieht sich über vielleicht noch ein paar Tage. Von daher an den Tagen, wo halt eben noch wo eben noch Muskelaufbau stattfinden kann, da wollen wir natürlich auch optimale Bedingungen irgendwo gewährleisten. Deswegen die ersten 3 Tage des Deloads meistens eben weiterhin hyperkalorisch und dann die restlichen 4 Tage meist dann eben isokalorisch. Da sage ich dann, okay, dann lass uns einfach die paar Tage ein bisschen weniger essen. Wir bauen keine Muskeln auf, wir wollen aber auch kein Fett aufbauen. Und ja, man könnte natürlich dann so sagen, okay, wenn du natürlich mehr Kalorien isst, dann ist die Regeneration auch besser. Das stimmt natürlich, aber das Ganze ist irgendwo nicht exponentiell. Also wenn du dich auf Erhaltungskalorien ernährst, dann bekommst du, sag ich mal, schon sehr, sehr gute Regeneration. Und ja, wenn du mehr Kalorien konsumierst und dann in den Überschuss gehst, bekommst du bessere Regeneration. Aber ich denke, dass diese sich nicht immer unbedingt mit der Fettzunahme, die man halt eben auch gleichzeitig generiert, irgendwo rechnet. Also ja, mein Approach wäre es dann auch eher vielleicht auf Erhaltungskalorien runterzugehen. Aber wenn dein Kalorienüberschuss wirklich moderat und gering ist, dann bleib vielleicht auch einfach weiter eben auf einfach beim Kalorienüberschuss. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei Klienten, die Weight of Gain vielleicht auch in den letzten Wochen des Mesos nicht mehr ganz eingehalten werden konnte und wir vielleicht so ein bisschen unter unserer Zielsetzung waren, dann sage ich zum Beispiel auch, hey, ess einfach jetzt im Deload ganz normal weiter. Da würde ich dann eben auch keine Erhaltungskalorien empfehlen. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an und wie gut du deine geplante Weight of Gain eben auch bisher eingehalten hast. Wenn du natürlich so ein bisschen über den Vorgaben vielleicht warst, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bist, ein bisschen mehr zugenommen hast, als du eigentlich eingeplant hast, da dann vielleicht nochmal vermehrt in der Deload-Woche nochmal ein bisschen weniger essen, wäre vielleicht auch dann eben auch keine schlechte Idee, damit sich die Weight of Gain im Schnitt wieder so ein bisschen stabilisiert. Und ja, das wäre es soweit dazu. Ich glaube, hier würde ich dann heute den Cut setzen. Leute, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Danke nochmal für alle Fragen. Wie gesagt, in der nächsten Solo-Q&A-Folge werden dann auf jeden Fall die anderen Fragen immer noch beantwortet. Ansonsten packen wir wie immer noch einen Track auf die Playlist. Ich schau mal kurz hier in meiner Spotify-Liste, was ich da für euch habe. Okay, das wird ein witziger Track, der nennt sich Baby Bros von Super Trash Bros. Abgefuckter Track, aber der ist definitiv lustig, vor allen Dingen für alle, die schon mal Mario Kart gezockt haben. Ich habe mir mit meiner Freundin zusammen eine Switch geholt, eben auch ein Mario Kart. Da sind wir ab und an immer ein bisschen am Spielen und meine Lieblingsstrecke war immer Baby Park. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber die geht einfach nur die ganze Zeit im Kreis und ich bin halt richtig gut im Driften und ja, rasiere da eigentlich auch jeden auf dieser Strecke weg. Und da ist dann immer diese Mucke. Und ja, die Mucke von Baby Park haben die genommen und haben dann halt nochmal ekelhafte War-Style-Kicks draufgelegt. Und es ist ein total lustiger Track. Also ich persönlich feiere den, aber da werden auch viele Leute sagen, die denken, oh mein Gott, Luis, was hörst du da für Mucke? Aber hört mal rein, vielleicht fühlt ihr das, vielleicht auch nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber ja, jeder, der mich bei Mario Kart herausfordern will, ihr könnt gerne kommen. Ich spiele aber nur um Geld, also schreibt mir eine DM bei Insta, dann machen wir was aus und dann machen wir Best of Three Baby Park um Fuffi oder so. Cool. Hey, Leute. Schönen Sonntag euch. Nächste Woche geht's weiter mit einem weiteren Roundtable. Den habe ich gestern schon aufgenommen, zusammen mit Jan Frisse und Lukas Müller zum Thema Trainingsfrequenz und Tour-Day-Training. Mega interessant. Da könnt ihr dann ja nächste Woche wieder einschalten. Es wird wieder ein Zweiteiler. Und yes, wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.